hast also Zeit, dir heute diesen Podcast anzuhören. Das freut mich und meinen Interviewpartner heute natürlich. Aber die Frage stellt sich doch, könnte man in dieser Zeit vielleicht nicht etwas Sinnvolleres machen? Könnte man den Veganismus auch anders fördern? Ist es einfach pure Unterhaltung oder bewirken wir effektiv damit etwas? Das ist so die Rahmenfragestellung, die uns heute begleiten wird. Dazu habe ich heute als Gast bei mir den Jonas Müller. Jonas ist hauptberuflich Software-Ingenieur und befasst sich seit geraumer Zeit mit dem Thema effektiver Aktivismus. Jonas wird demnächst hoffentlich auch im VGS-Vorstand aufgenommen und wird dort sein Know-how einbringen können, damit die VGS effektiver aktiv sein kann. Und darauf freue ich mich sehr. Und deshalb auch der Anlass, euch dieses Know-how weiterzugeben heute, dass Jonas sein Wissen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse eigentlich zu wie man effektiver werden kann im Aktivismus, wie man dazu beitragen kann, dass weniger Tiere getötet werden, dass sie weniger leiden müssen, dass es weniger von ihnen gibt, die überhaupt für uns instrumentalisiert werden. Es ist ja so, wir wollen alle etwas tun, wir sind motiviert und wie die allermeisten unter euch wahrscheinlich leben bereits vegan. Wenn wir vegan leben mit dem Gedanken dazu, Tiere retten und vor unnötigem Schaden und Leiden bewahren zu können, dann merken wir meist bald, dass es nicht damit getan ist, einfach nur für sich zufrieden vegan zu leben und vielleicht ein gutes Beispiel zu sein. Angesichts der ungeheuren Tierausbeutung auf der Welt und der knappen Zeit, die jeder und jede zur Verfügung hat, stellt sich also bald die Frage danach, was wir noch tun könnten. Und genau dieser Frage wollen wir heute etwas nachgehen. Wir wollen vielleicht zu einem neuen Denkmuster anregen, bestehendes hinterfragen und konkrete Tipps geben können, was jeder und jede von uns tun könnte. Ja, ich freue mich ganz besonders, Jonas, dich heute hier zu haben. Hallo Jonas.
Sehr schön, hier zu sein.
Du bist hauptberuflich Software-Ingenieur und seit einiger Zeit lebst du auch vegan und eben befasst dich mit dem Thema effektiven Aktivismus. Was gibt es sonst noch über dich zu sagen, wenn du dich kurz vorstellen würdest?
Ja, ich bin in Deutschland geboren, in Skandinavien aufgewachsen, lebe seit 15 Monaten jetzt in der Schweiz. Okay. Und seit 3,5 Jahren oder so ernähre ich mich vegan. Allerdings gab es keine genaue Grenze, wann ich angefangen habe, vegan zu sein. Ich habe mir die eine Sache nach der anderen boykottiert, nachdem ich herausgefunden habe, wie schädlich sie ist.
Okay.
Und ja, so richtig klar wurde mir erst, wie wichtig das Thema ist, so vor 2 Jahren, als ich angefangen habe, mich über Philosophie zu informieren und herausgefunden habe, wie extrem stark untermauert, philosophisch stark untermauert die Argumente für Veganismus sind und wie groß das Problem mit der Tierausbeutung und dem Tierleid heutzutage ist.
Okay. Und in dem Zusammenhang auch das Interesse am effektiven Aktivismus, wie man etwas bewirken kann.
Es war mir eigentlich relativ von Anfang an klar, dass wenn ich was bewirken möchte, dann sollte ich natürlich so viel bewirken wie überhaupt möglich. Mhm. Ich möchte nicht lauter Energie aufwenden und dann im Endeffekt keinen Unterschied machen. Mhm. Und dann fand ich es eigentlich logisch, immer zu schauen, wie bewirke ich am meisten. Allerdings hat es lange gedauert, bis mir klar wurde, dass es da sehr viel Forschung in diesen Bereichen gibt und schon sehr viel Arbeit von verschiedenen Organisationen. Und
ja, ich glaube, da stehst du nicht ganz alleine. Ganz viele Leute wissen nicht, dass es das gibt und das Thema interessiert sie auch nicht direkt. Deshalb finde ich es auch gut, als Anlass für den Podcast heute diesmal anzusprechen. Und du hast dich da ja sehr intensiv damit beschäftigt. Und eben diese erste Frage vielleicht, wenn es um Effektivität geht, gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen dazu. Und vielleicht kannst du uns erklären, was das überhaupt bedeutet und wie das aufgebaut ist, das Konzept.
Definiert ist Effektivität als das Ausmaß, in dem beabsichtigte Wirkungen erreicht werden. Das ist eine mögliche Definition. Das heißt, man definiert sich ein Ziel und versucht mit jeder Entscheidung, die man trifft, so gut wie möglich es zu erreichen. Und das klingt zwar selbstverständlich, natürlich wollen wir immer unser Ziel so gut wie möglich erreichen, aber relativ oft werden wir dann von anderen Sachen abgelenkt. Und wenn man nicht das Ganze systematisch angeht, endet es oft damit, dass man eigentlich gar nicht das Ziel so effektiv wie möglich erreicht, das man eigentlich hat. In unserem Fall zum Beispiel Tiere zu retten.
Also man macht so einen Zickzackweg irgendwie, oder man bei genau. Entscheidungen vergisst man eigentlich das Ziel, weil man kurzfristig etwas machen muss. Ja, und trifft dann Entscheidungen, die vielleicht nicht optimal sind für die Erreichung des Ziels, oder?
Genau, genau. Also es gibt diverse Faktoren, die dazu beitragen, dass man eigentlich, auch wenn man jetzt als Ziel hat, Tiere zu retten, dann abgelenkt wird von anderen Sachen. Zum Beispiel, komme ich später bestimmt noch dazu, aber es gibt halt diverse Denkfehler, die eigentlich alle Leute machen, und diverse kognitive Verzerrungen, für wie wir die Welt verstehen und so, die dazu führen, dass wir eigentlich das Ziel weniger gut erreichen, als wir erreichen könnten.
Und jetzt im Zusammenhang mit vegan und eben Verhinderung von Tierleid, welche Ziele sollen wir uns setzen?
Ja, das kommt dann ganz darauf an, wieso man vegan ist. Und man muss, wenn man selber vegan lebt, kann man sich halt fragen, wieso bin ich das eigentlich, was ist mein Ziel damit? Und wenn man darüber reflektiert, dann kommt man vielleicht zum Schluss, ja, ich bin es für mich selber, ist mir eigentlich egal, was ich damit mache, ich bin es für mich selber, vielleicht Gesundheit oder sowas, aber man könnte auch zum Schluss kommen, dass man es wegen den Tieren ist oder wegen der Umwelt. Mhm. Und was mich halt besonders interessiert ist, wenn man es wegen den Tieren ist, und sich das als Ziel setzt, wie, was für ein Ziel sollte man sich setzen und wie kann man das möglichst gut erreichen? Mhm. Und ich glaube, wenn man es wegen den Tieren ist, dann möchte man wahrscheinlich, dass es den Tieren besser geht, dass sie weniger ausgebeutet werden oder weniger leiden und ja, nicht die ganzen schlimmen Qualen durchmachen müssen, die so viele Tiere heutzutage durchmachen.
Und dass es generell weniger Leid geben soll.
Genau, genau. Also man kann, es gibt gewisse Leute, die reduzieren alles auf Leid. Es gibt andere, die sagen, man sollte mehr Faktoren berücksichtigen. Aber ich glaube, wo sich eigentlich alle einig sind, ist, dass man so viele wie möglich da rausholen soll und dass ihnen besser gehen soll, beziehungsweise es gut ist, wenn sie gar nicht erst geboren würden, um diese schlimmen Sachen durchzumachen.
Okay. Mhm.
Also ein nicht lebenswertes Leben ist halt nicht lebenswert und es wäre besser, wenn die Tiere dann nie geboren werden.
Und wenn man vegan lebt, verhindert man das ja implizit, dass mehr Tiere quasi auf die Welt gestellt, um sie nachher als Fleisch oder von ihren Produkten diese nutzen zu können.
Genau, also eine nicht vegane Person in der Schweiz konsumiert in ihrem Leben wahrscheinlich so über 1000 Tiere. Und als vegane Person werden dann 1000 Tiere weniger konsumiert. Dann gibt es noch diverse Faktoren, die damit reinspielen, wie der Markt funktioniert, Preiselastizitäten und so weiter, reduzieren das ein bisschen, wie viele Tiere dann wirklich weniger produziert werden. Aber man kann schon sagen, dass es anscheinend einen beeindruckend großen Impact hat für jede vegane Person.
Also pro vegane Person 1000 Tiere, die gerettet werden. Aber das reicht ja noch nicht aus. Also in dem Sinne, es gibt ja noch viel mehr Tiere, die man retten könnte, sozusagen. Und wie kommen wir dahin?
Genau. Also das Beeindruckende ist, obwohl man selber schon so viel bewirkt, wenn man nur eine andere Person überzeugt, selber vegan zu werden, hat man den Impact von seinem ganzen Leben schon verdoppelt, was Tiere retten angeht. Also wenn man selber 1000 Landtiere weniger isst als eine fleischessende und Milch und Eier konsumierende Person, gilt das Gleiche natürlich auch für andere und für jede neue vegane Person, die man sozusagen produziert, sind dann wieder 1000 Tiere weniger, die konsumiert werden. Landtiere, sorry. 1000 Landtiere, die weniger konsumiert werden. Und dann gibt es natürlich noch weitere Kettenreaktionen. Wenn man Aktivistinnen und Aktivisten produziert, sozusagen, dann sind das jeweils 1000 weitere Landtiere, die weniger konsumiert werden. Und wahrscheinlich einige Hunderte, die gerettet werden pro Person.
Also wenn man Leute überzeugen kann, dann kann man wie sein Impact vervielfachen, nicht?
Ja, genau, genau. Man kann viel mehr erreichen, als man selber jemals mit einem Boykott erreichen würde.
Okay, das hört sich sehr schön an, aber wie, also hast du vielleicht ein Beispiel dafür, wie man das dann auch anwenden kann?
Ja, zum Beispiel gibt es sehr viele Leute, die sehr viel Zeit damit verbringen, zu versuchen, ihre Familie zu überzeugen, vegan zu werden. Mhm. Und es ist so in veganen Kreisen bekannt, dass das meistens nicht sehr viel Erfolg hat. Und man kann wirklich sein Leben lang probieren, die nahe Familie oder auch die weitere Familie zu überzeugen. Und vielleicht in der ganzen Zeit eine neue vegane Person produzieren, wenn man Glück hat. Vielleicht auch nicht, vielleicht ein paar mehr. Aber wenn man stattdessen Flyern geht, kann man wahrscheinlich innerhalb von ein paar Stunden mehr neue vegane produzieren, als es ein Leben lang Arbeit in der Familie machen würde. Natürlich gibt es persönliche Gründe, warum man gern möchte, dass die Familie vegan ist. Und es ist sehr schön, wenn die das einsehen. Aber was gerettete Tiere angeht, ist es halt extrem viel produktiver zu flyern, als mit der Familie zu diskutieren.
Das ist wieder dieses Überziel, das man im Hinterkopf haben sollte, wenn man sagt, wie soll ich mich wirklich engagieren?
Genau. Also es kommt sehr natürlich, dass man die Leute um sich herum überzeugen möchte.
Ja, und gibt es denn Untersuchungen, die wirklich aufzeigen, welches Handeln oder welche Ansätze am effektivsten sind, gerade für unsere Thematik, vegane Aufklärung, Tiere retten?
Ja, bei unserer Thematik ist das noch ein relativ neues Thema, aber es gibt jetzt einige Untersuchungen, die interessante Ergebnisse gegeben haben. Mhm. Es gibt auch eine Organisation, die sich damit beschäftigt, Effective Animal Activism heißt die. Mhm. Und die Hauptresultate sind, dass es am meisten Sinn gibt, wenn man viel Zeit hat, aber wenig Geld, dann kann man sehr gut flyern gehen und bewirkt damit extrem viel. Wenn man stattdessen viel Geld hat und weniger Zeit, dann kann man sehr effizient spenden an Humane League oder Vegan Outreach in Amerika.
Okay.
Außerdem ist es noch sehr wichtig, hat man herausgefunden, wie man auftritt als Person und wie man kommuniziert. Da gibt es auch viel Forschung drüber. Und sympathisches, gepflegtes Auftreten und gute Kommunikation ist relativ wichtig.
Okay. Und jetzt wenden das schon Organisationen an? Oder wie wichtig, was für einen Stellenwert hat dieses effektive Handeln auch bei anderen NGOs oder Organisationen generell? Es gibt ja nicht nur im Tierbereich oder im veganen Bereich solche Untersuchungen.
Genau, also das ganze Effektivitätsdenken hat eigentlich bei menschlichen Hilfsorganisationen angefangen, also Hilfsorganisationen, die darauf fokussieren, Menschen zu helfen, statt Tieren. Und da gibt es mittlerweile einige, die darauf achten. Es gibt hauptsächlich zwei Meta-Charities, also Organisationen, die analysieren, welche anderen Hilfsorganisationen am effektivsten sind, also das Leben der Leute am meisten verbessern für das wenigste Geld und man somit die meisten Menschen rettet, wenn man dorthin spendet. Mhm. Bei Veganismus ist und Tierbefreiung und Tierrecht ist es noch ziemlich neu. Vor ein paar Jahren gab es noch gar nichts, aber mittlerweile ist es ziemlich im Kommen und Tierbefreiung und Tierrechtsorganisationen gibt es einige, die jetzt wirklich konsequent immer das machen, was am meisten Tiere rettet. Hauptsächlich sind das die zwei amerikanischen Organisationen, The Humane League und Vegan Outreach. Aber generell scheint es jetzt in Amerika sehr im Kommen zu sein. Die Farm Sanctuary, eine sehr große Tierschutzorganisation, und sogar die Humane Society of the United States, die größte Tierschutzorganisation in Amerika, fangen auch an, nach Effektivitätskriterien zu handeln und zu versuchen, so vielen Tieren wie möglich zu retten.
Also die wenden dann verschiedene Methoden an und messen das, welches wirklich am meisten Impact hat.
Genau. Mhm. Also das Problem ist, man hat oft den Eindruck, dass man weiß, was gut funktioniert, was am meisten Tiere rettet. Aber sehr viele Leute haben sehr viele unterschiedliche Meinungen über was eigentlich dann am meisten Tiere rettet oder am besten für die Tiere ist. Und die einzige Art, wie man dann wirklich herausfinden kann, was denn jetzt in echt der Fall ist, ist, indem man wirklich misst, wie viele man dann erreicht mit seinen Projekten und dann anpasst, um mehr zu erreichen.
Und es ist ja nur noch kurz, um auf die menschlichen Organisationen zu sprechen zu kommen. Ich habe das auch gelesen und da kann es ja wirklich so sein, dass du für dieselbe Menge Geld irgendwie die hundertfache an Menschen effektiv retten kannst, wenn du in Afrika eine Krankheit bekämpfen kannst, sehr effektiv. Und das ist ja ungeheuer. Also mit einem Franken kann ich zum Teil ein Leben retten und andererseits gebe ich 1.000 Franken aus und schaffe das nicht und kann vielleicht jemandem zu einer besseren Ausbildung verhelfen. Aber das ist ja ungeheuerlich. Und wir sprechen zum Beispiel oft darüber, ja, wie viel geht in die Administrationskosten einer Organisation. Und das ist einfach wie überhaupt nicht relevant, wenn es darum geht, was für einen Impact hat die Organisation. Das hat mich schon auch sehr überrascht.
Genau, also es ist wirklich extrem, dass man ein tausendfaches mehr bewirkt, je nachdem, wo man hinspendet. Und umgekehrt, also kann man auch es so formulieren, dass man für das Geld, wo man sonst ein Leben retten würde, aber 999 dann nicht rettet, 1000 gerettet werden können. Und das ist schon ein enormer Unterschied. Und das Beeindruckende ist, dass es nur innerhalb von menschlichen Hilfsorganisationen, es gibt guten Grund zur Annahme, dass die Tierrechtsorganisationen noch effektiver sind und dass man eigentlich noch mehr Tod und Leid auf der Welt verhindert, indem man an zum Beispiel die Humane League spendet. Und somit bewirkt man wahrscheinlich mehr als das Tausendfache von dem, was man bewirken würde, wenn man jetzt hier in der Schweiz an eine nicht so effektive Organisation spenden würde.
Das ist ungeheuerlich. Also das motiviert auch, weil wir wissen, da gibt es noch Potenzial.
Ja, also noch zu dem Overhead. Das ist eine ganz wichtige Sache. Sehr schön, dass du das erwähnst. Es ist, man denkt intuitiv immer, dass die Administrationskosten ein Problem sind. Es geht darum, so viel wie möglich direkt vor Ort zu investieren. Aber in echt geht es ja gar nicht darum. Es geht darum, mit so wenig Geld wie möglich so viel Leben zu verbessern oder Leben zu retten wie möglich. Und wie groß dann die Administrationskosten sind, ist ja eigentlich irrelevant. Es kann sogar gut sein, hohe Administrationskosten zu haben, weil man sich dann die richtigen Experten anstellen kann, um wiederum das Richtige zu machen, das zu machen, was am meisten Leben rettet.
Okay. Dann ist also zu hoffen, dass das hierzulande und Organisationen, die sich jetzt im Moment um diese Themen bemühen, auch mit diesem Konzept auseinandersetzen und versuchen zu optimieren, nicht?
Genau. In Amerika ist es jetzt sehr im Kommen und es scheint auch langsam hier anzukommen. Aber generell muss ich sagen, ich bin schon sehr von der Schweiz beeindruckt. Also ich habe vorher in Dänemark und Schweden gelebt und was so effektives Vorgehen innerhalb der Tierbefreiungs- und Tierrechtsbewegung angeht, ist die Schweiz da schon sehr weit, finde ich. Und ich war sehr beeindruckt, als ich hier hinkam. Auch wenn es nicht ganz so bewusst gemacht wurde, dass Leute die Forschung kannten und die dann groß eingesetzt haben oder sowas, scheint es doch extrem gut organisiert hier und extrem intelligentes Vorgehen, was dann automatisch daran resultiert, dass es sehr effektiv ist.
Und wichtig ist wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit. Also es geht ja uns um dasselbe Ziel häufig. Und es gibt verschiedene Organisationen, es gibt verschiedene Menschen, die das wollen. Und jeder hat eine andere Herangehensweise. Und oft streitet man sich dann eigentlich an kleineren Differenzen, vergisst dabei eben das Überziel und könnte zusammen viel mehr bewirken.
Genau, also viele Organisationen verzetteln sich, glaube ich, in kleinen Differenzen, die gar nicht notwendig sind. Auch wenn man philosophische Differenzen hat, kann man oft rein praktisch genau das Gleiche tun. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Ansätze braucht. Das heißt nicht, dass es immer gut ist aus Prinzip, dass man verschiedene Ansätze hat oder immer gut ist aus Prinzip eine Sache zu machen. Aber generell scheint es schon am effektivsten, wenn man halt verschiedene Zielgruppen auf verschiedene Arten erreicht. Und wenn Organisationen sich zusammentun und große Front bieten sozusagen zu der Lobby, dann ist das schon extrem wichtig. Melanie Joyce, erstes Buch, kann ich dazu sehr gut sehr empfehlen. Das ist sehr gut und es fordert sogar die Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen auf, zusammenzuarbeiten. Und im Prinzip unter einer Dachorganisation zusammen Ziele zu erreichen. Das heißt nicht, dass man alles aufgeben soll, woran man glaubt oder so, aber man sollte schon versuchen, wenn man ein Ziel hat, das so gut wie möglich zu erreichen. Und wenn das mit anderen Leuten zusammen ist, mit denen man vielleicht philosophische Differenzen hat, dann sollte man es trotzdem, rettet man trotzdem extrem viele Tiere, wenn man zusammenarbeitet.
Ich denke, das ist auch das Neue an diesem Denkmuster, dass man ein bisschen davon abkommt, zu sagen, ich finde das gut, was du tust, oder ich finde das super, sondern dass man daran denkt, wie effektiv ist das, was du tust. Also wie klar sind die Fakten dafür, dass du etwas bewirken kannst und dass man sich daran misst. Und nicht mehr so intuitiv handelt und auch nach Gefühl, sondern dass wir das ein bisschen mehr strukturiert angehen und uns daran messen, was wir bewirken können.
Genau, wir alle sind uns eigentlich wahrscheinlich sehr sicher, wie man wohl jetzt am besten Tiere rettet. Aber wir alle sind uns auch in vielen Details, haben verschiedene Meinungen über wie man da am besten vorgeht. Und es geht halt darum, für neue Daten und da seine Meinung dann anzupassen, wenn neue Daten rauskommen, über was, wie man eigentlich am meisten Tiere rettet oder das Ziel erreicht, das man erreichen möchte.
Okay. Ja, du hast ja so verschiedene Stolpersteine angesprochen, die uns im Weg stehen könnten, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die uns davon abhalten, das Ziel am effektivsten und am schnellsten zu erreichen. Kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie wir denen ausweichen könnten?
Ja, es gibt diverse Fehler, die Leute machen, die systematisch sind bei allen Menschen. Überraschenderweise auch in allen Kulturen. Immer wenn Leute irgendwas erreichen wollen in bestimmten Situationen, haben Leute verzerrte Entscheidungen, die eigentlich dazu führen, dass sie nicht die Entscheidung treffen, die für sie selber am besten wäre oder für ihr Ziel. Ich kann eins mal erwähnen. Auf Englisch nennt sich das Scope Insensitivity. Und als Beispiel dafür kann man eine Studie nehmen, wo Leute gefragt wurden, wie viel Geld sie geben würden, um Vögel davor zu retten, in Öl zu ertrinken. Und das sind dann Größenordnungen, die es auch in echt gegeben hat bei Ölkatastrophen. Einmal um 2.000 Vögel zu retten, einmal um 20.000 Vögel zu retten und einmal um 200.000 Vögel zu retten.
Und was sie dafür spenden würden.
Genau, wie viel Geld sie, wie viel Dollar sie spenden würden, um diese Vögel zu retten. Und für 2.000 Vögel würden Leute 80 Dollar ausgeben, für 20.000 Vögel 78, also weniger. Ja. Und das nicht pro Vogel, sondern für alle insgesamt. Und für 200.000 Vögel 88 Dollar. Das heißt, die Zahl bleibt relativ gleich. Und die Größenordnung, obwohl es das eine mal 100 mal mehr sind, erhöht sich nicht die Bereitwilligkeit zu spenden der Leute. Da kann man halt sehen, dass unser internes Gefühl, das wir kriegen, wenn wir spenden, dieses gute Gefühl, das erhöht sich eigentlich nicht mit der Größe des Problems, sondern ganz im Gegenteil, es kann sogar passieren, dass einzelne Storylines funktionieren meistens extrem viel besser als so große Zahlen. Aber wenn man drüber nachdenkt, dass ja, ein Vogel ist unglaublich wichtig. Ich bin mit einem Vogel aufgewachsen und der hat einen Charakter, wie mein Bruder es auch hätte. Ich kenne jeden kleinen Teil von seinem Charakter und ja, wir haben uns oft gestritten und so, aber dann sind wir wieder Freunde geworden. Ein Vogel hat so eine Geschichte, hat einen Charakter, erlebt ein ganzes Leben, aber man darf nicht vergessen, dass eine Gruppe von Vögeln auch nur aus Individuen besteht. Und jedes einzelne dieser Individuen hat diese Geschichte, hat diesen Charakter, hat all diese Eigenschaften. Und das verliert man oft. Einfach, das ist irgendwie eingebaut in uns, dass wenn wir diesen einen Vogel vor uns sehen, dann spüren wir das emotional viel mehr, als wenn man sagt 200.000, obwohl es 200.000 Individuen sind. Und wenn man darüber reflektiert, kann man halt zum Schluss kommen, ja, vielleicht sollte ich dann auch meinen Einsatz der Größe des Problems anpassen. Und wenn ich irgendwo halt 200.000 Individuen retten kann, dann ist das auch 200.000 mal wichtiger, weil jedes Leben gleich zählt.
Aber eben, das bringt einem dann manchmal in die Bredouille, wenn man zum Beispiel sagt, ja, spende 100 Franken für eine Kampagne gegen Massentierhaltung. Oder ich spende die 100 Franken für einen Tiergnadenhof, wo ich weiß, ich kann vielleicht eine Woche lang ein Tier ernähren. Und dann sagt man, ja, ich war da auf diesem Gnadenhof, ich kenne das Tier, ich sehe es direkt. Die Massentierhaltung ist mir so abstrakt. Also du würdest ganz klar empfehlen, die Massentierhaltung oder dass man da mal eine ganze Fabrik schließen kann, dass man da viel mehr bewirken kann.
Ja, das ist eine der großen Erkenntnisse, dass Gnadenhof an sich extrem wenig bewirkt im Vergleich zu zum Beispiel die Massentierhaltung zu ändern. Also die kleinste Spende an die Massentierhaltung rettet so unglaublich viel mehr Leben als, als so viel anderes. Natürlich ist jedes Tier auf dem Gnadenhof eine eigene Person, wofür man wirklich alles tun sollte, damit es ihr gut geht. Allerdings ist auch jedes Tier in der Massentierhaltung eine Person, die es genauso verdient hat, gerettet zu werden.
Klar, man könnte auch sagen, ein Gnadenhof hat die Aufgabe, den Kontakt zu den Tieren, überhaupt die Aufklärung zu betreiben, dass man daraufhin später sich gegen die Massentierhaltung einsetzen könnte.
Genau, ich glaube, das ist ein guter Art, einen Gnadenhof zu benutzen. Es gibt diverse Arten, Leute darauf aufmerksam zu machen. Und wenn man einen Gnadenhof hat, der wirklich das als Ideenverbreitung benutzt, um Leute aufzuklären, und die dann wiederum die Massentierhaltung boykottieren, dann glaube ich, kann es extrem nützlich sein. Aber was direkte Tiere angeht, rettet man extrem viel mehr bei der Massentierhaltung.
Also danke, dass du diesen Stolperstein aufgezeigt hast, aber es gibt noch weitere, nicht?
Ja, es gibt weitere. Es gibt einige, es gibt ganze Bücher darüber, über diese Stolpersteine. Es gibt also diese kognitiven Fehler, die Leute machen, systematisch machen, nennen sich Biases, und es gibt hunderte davon. Aber ich kann sehr empfehlen, mehr darüber zu lesen. Eine gute Stelle ist die Giordano Bruno Stiftung Schweiz. Der Blog von der Giordano Bruno Stiftung erklärt sehr gut, was für Biases es gibt und wie man sie vermeiden kann. Ein anderer Stolperstein, den man oft hat, ist, dass man nicht kontrafaktisch denkt. Damit meine ich, dass man oft darüber nachdenkt, was man selber rein praktisch tut, aber nicht, wie die Welt anders wäre, wenn man das eine tun würde oder das andere. Das heißt, wenn man etwas tut, womit man einfach ersetzt werden würde, falls man es nicht tun würde, und die Welt genau gleich bleiben würde, dann bewirkt man nicht wirklich viel. Das klassische Beispiel hierbei sind Ärzte. Viele Leute wollen Ärzte werden, weil sie Gutes tun wollen. Leider, wenn sie es nicht schaffen, Ärzte zu werden, kommt jemand anders in die Ausbildung und wird dann selber Arzt. Und somit macht man eigentlich nur den Unterschied aus, dem man produktiver wäre als die Person, die statt einem selber reingekommen wäre. Anderswo kann man dann aber extrem viel bewirken, zum Beispiel, wenn man vegan ist und andere Leute nicht vegan wären oder man Leute vegan macht, die sonst nicht vegan werden würden, dann kann man extrem viel bewirken. Und es kann sich sehr lohnen, sich selber zu fragen bei größeren Entscheidungen, wie sähe die Welt aus, wenn ich das eine täte oder wenn ich das andere tue? Und welche Welt von diesen zwei Welten ist eigentlich besser? Wo sind meine Ziele eigentlich besser erreicht? Und nicht so sehr, was mache ich jetzt konkret, sondern wie produziere ich die bestmögliche Welt?
Aha, also dass man so wie die Außenperspektive wahrnimmt und schaut, was...
Ja, dass
was
man im Prinzip zwischen den Welten wählt, die man selber schaffen würde mit den eigenen Entscheidungen. Leute sind halt sehr darauf fokussiert, was sie konkret machen und was sie verursachen. Aber wenn man halt ersetzt werden würde, dann erreicht man viel weniger, als wenn man etwas macht, das unersetzbar ist.
Okay.
Noch eine wichtige Einsicht ist, dass die Nationalität der Tiere eigentlich weniger wichtig sein sollte, als sie oft ist. Also ob ein Schwein in der Schweiz geboren ist oder in irgendwo anders, sollte eigentlich keine große Rolle spielen. Aber Leute haben halt ein extrem lokales Denken. Also das kommt auch bei den menschlichen Hilfsorganisationen vor. Und oft gibt es auch Sinn, erst bei sich lokal zu helfen. Historisch gab es bestimmt Sinn und heutzutage gibt es bestimmt auch Sinn in vielen Situationen. Aber man muss halt bedenken, dass man sehr oft heutzutage viel, viel mehr Tiere retten und auch Menschen retten kann, indem man außerhalb des Landes Geld zum Beispiel investiert. Und dass man einfach nicht so sehr darauf fokussiert, wo das stattfindet, sondern wo man am meisten Tiere retten kann.
Ja, nein, ich finde es gut, so ein bisschen ein paar Beispiele zu zeigen, wie wir auch selbst denken, und das nächste Mal, wenn man an dieser Frage angelangt ist, dass man sagt, aha, vielleicht könnte man das ja so entscheiden. Das sind dann auch schwere quasi Änderungen in der Denkweise, nicht?
Ja, genau. Also fällt bei Weitem nicht leicht, so zu denken, und es braucht einiges an Überwindung und Selbstreflexion, bis man überhaupt diese Fehler bei sich selber finden kann. Also alle, die ich kenne, die sich mit so Sachen beschäftigen, machen auch konstant noch solche Denkfehler. Also,
Ist auch ein Lernprozess.
Ja, und sogar Daniel Kahneman, der Forscher, der die Biases im Prinzip gefunden hat, sagt, er macht selber noch ganz viele Fehler. Okay. Und ist total von denen beeinflusst.
Aber ich finde es eben wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir stehen überall, alle von uns stehen irgendwo unterschiedlich im Leben. Zum Teil sind wir jung, zum Teil eher schon etwas älter, wir haben eine Ausbildung oder noch nicht. Ich habe viel Freizeit, ich habe mehr oder weniger Geld. Und dann stellt man sich immer die Frage, ja, was kann ich jetzt in meiner Lebenslage tun, oder kann ich vielleicht sogar meine Lebenslage verändern? Also du hast auch angesprochen, ob ich Arzt werden soll oder nicht. Das ist ja eine große Entscheidung, welche Karriere das man zum Beispiel einschlägt. Und da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, die man wählen könnte. Vielleicht kannst du dazu Empfehlungen geben?
Also je nachdem, wo man am besten beitragen kann. Manche Leute können mehr mit Zeit beitragen. Denen würde ich dann empfehlen, Flyern zu gehen. Andere können eher mit Geld beitragen. Denen würde ich empfehlen, zu spenden an die effektivsten Hilfsorganisationen. Flyern ist auch gut, weil man eigentlich keine großen spezifischen Fähigkeiten braucht. Also Flyern können alle, auch introvertierte Leute, jung, alt. Also es ist wirklich etwas, was allen offen steht. Aber was Karriere angeht, kann man halt einen extrem großen kontrafaktischen Impact haben, indem man zum Beispiel eine Karriere wählt, wo man viel verdient und das Geld dann spendet, weil es zurzeit fast niemand so macht. Ändert das halt, ist der Kontrafaktische, die Welt, die man dann produziert dadurch, dass man spendet, wo doch die Person, die sonst dort arbeiten würde, nicht spenden würde, erzielt man extrem viel damit. Im Gegensatz dazu, wenn man zum Beispiel Arzt wird oder sowas, ändert man rein praktisch vielleicht gar nicht so viel an der Welt, wie man sich erhofft.
Okay. Also das geht wirklich, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, was soll ich studieren, was will ich später werden, dann wäre deine Empfehlung zur Zeit?
Ich glaube, es kommt drauf an. Man soll einerseits schauen, wo die eigenen Stärken liegen, aber man darf da nicht aufhören. Man muss auch schauen, wie sieht die Gesellschaft aus, in der ich lebe, und was für einen Effekt haben meine Fähigkeiten auf die Gesellschaft. Und dann kann es schon passieren, dass man vielleicht das eine entdeckt, wo man extrem viel bewirken kann, einfach weil die Umstände der Gesellschaft zurzeit so sind. Ein anderer wichtiger Faktor, den man berücksichtigen sollte, ist die eigene Motivation, also
ganz wichtig.
Und der eigene Spaß an der Sache. Also wenn man einfach blind irgendetwas nimmt, weil es theoretisch gut wäre vom kontrafaktischen Impact her, dann gibt es keinen Sinn, wenn man nicht auch wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das auch eintrifft, weil es einem keinen Spaß macht und man es dann nie erreicht oder die Karriere nie schafft, die man sich jetzt vorgenommen hat, dann ist es alles umsonst und dann ist es nicht das Effektive zu tun. Also effektiv ist es nur, wenn man auch damit was bewirkt. Und da ist die Motivation ganz, ganz zentral. Rein praktisch würde ich empfehlen, also für manche Leute gibt es mehr Sinn, akademisch tätig zu sein und versuchen, die akademische Welt zu beeinflussen. Für andere gibt es Sinn, Startups zu machen, vegane. Und das am meisten Unterschätzte zurzeit ist wahrscheinlich das Earning to Give, also möglichst viel Geld zu verdienen und das dann zu spenden. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Selbst wenn man Jobs nimmt, die als schlecht angesehen werden in der Gesellschaft und wo man glaubt, dass man eigentlich Schaden mit verursacht, ist der Schaden extrem klein, also im Verhältnis zu dem Guten, das man tut mit dem gespendeten Geld. Natürlich nur, wenn man das Geld auch wirklich vernünftig spendet.
Also ein Beispiel wäre, ich verdiene viel Geld an der Börse als Banker oder so.
Genau. Das ist ein gutes Beispiel. Und da ist halt wieder der kontrafaktische Impact, weil man halt ersetzbar ist. Wenn man den Job nicht nehmen würde, dann würde ein anderer Banker wahrscheinlich noch schlimmere Investitionen machen. Und im Endeffekt wäre die Welt nicht besser dadurch, dass man den Job nicht genommen hat. Der einzige große Unterschied wäre, dass die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung unglaublich viel weniger Geld zur Verfügung hätte und somit weniger Flyer zum Beispiel verteilen kann.
Genau. Also ist sehr spannend und eben, ich habe das ja auch ein bisschen gelesen, es gibt ganz viele Leute, die diese Pledges machen, also diese Verpflichtung eingehen, dass sie in ihrem Leben einen gewissen Anteil von ihrem Lohn immer spenden werden. Das ist total spannend.
Genau, es gibt die Organisation Giving What We Can, die fordert dazu auf, sich zu verpflichten, den Rest des Lebens 10% des eigenen Gehaltes zu spenden. Und davon haben wir den Schweizer Ableger gegründet. Wir haben Giving What We Can in Switzerland gestartet und versuchen, diese Denkweise zu verbreiten, weil man so extrem viel damit bewirken kann. Den Pledge kann ich sehr empfehlen, ist aber leider zurzeit eher für menschliche Hilfsorganisationen gedacht. Aber man kann auch an Tierbefreiungs- und Tierrechtsorganisationen spenden.
Okay, ja. Und wir reden jetzt immer hier von Maximierung, Effektivität erhöhen. Das hört sich dann auch so ein bisschen wie aus der Wirtschaft vielleicht, wenn so rationalisiert wird. Wir müssen die Produktivität erhöhen und der Mensch bleibt dann irgendwie auf der Strecke. Oft, sage ich mal, ist hier vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, dass man dann überfordert ist, weil man einfach sich quasi wie selbst nicht wegrationalisiert, aber immer nur dieses rationale Denken einführen muss. Und du hast schon gesagt, man muss auf sich selber achten und auf die eigene Motivation. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass jemand sagt, ja, jetzt bin ich schon vegan und jetzt muss ich noch das und das tun, das wird mir alles zu viel und dann vielleicht gar nicht erst vegan wird, zum Beispiel?
Ja, das ist ein Problem, wenn jemand überfordert ist. Und es ist auch ganz wichtig, nicht zu viel zu fordern, nicht mehr als Leute bereit sind zu geben. Und oft gehen Leute einfach in kleineren Schritten vorwärts. Und man sollte jetzt nicht direkt einer Person sagen, du sollst nicht nur vegan werden, du sollst auch noch deine Karriere umstellen und möglichst viele Tiere retten.
Ja, oder eben jemand kann sagen, wieso gehst du jetzt ins Kino, du könntest doch flyern gehen. Und dann ist es schwierig, dass die Leute sich dann nicht zu sehr eingeengt fühlen und auch kritisiert fühlen, ja, wieso machst du nicht immer das, was am effektivsten ist? Das ist vielleicht auch so eine Gratwanderung, die wir berücksichtigen müssen.
Genau, also es ist ganz wichtig, dass man berücksichtigt, dass die Zufriedenheit der Aktivistinnen und Aktivisten gegeben ist. Denn wenn wir uns zu sehr verausgaben, dann hilft es im Endeffekt auch niemandem. Ganz im Gegenteil, es tötet unglaublich viele Tiere, wenn wir uns einfach gegenseitig stressen und Burnout kriegen und ähnliches. Dazu gibt es auch noch etwas, was oft vernachlässigt wird. Es nennt sich Secondary Traumatic Stress Syndrome.
Secondary Traumatic Stress Syndrome. Okay, hört sich schlimm an.
Ja, es ist einfach, weil Tierrechtsaktivistinnen und Aktivisten oft so viel Gewalt miterleben, auf diversen Videos und Bildern und so oft damit konfrontiert werden, endet es sehr oft damit, dass sie halt ja irgendwann nicht mehr können. Und es ist sehr wichtig, auf sowas zu achten und sicherzustellen, dass Leute nicht einfach überfordert werden, und sondern es ruhig angehen, denn nichts tötet mehr Tiere, als wenn jemand Burnout kriegt oder überfordert wird.
Das gilt es unbedingt zu verhindern. Aber ich denke eben, diese Denkweise, die auch das Positive fördert, also dass ich mehr bewirken kann, dass ich mit meinem Handeln etwas erreichen kann, was es sonst nicht gäbe, und den Tieren wirklich auch im Hintergrund zu wissen, dass ich denen helfe, dass das motiviert wird und dass das auch immer wieder daran gedacht wird. Das finde ich ganz wichtig, aber ist nicht ganz trivial, dass man immer diesen Link sieht zu dem, was ich mache. Es ist ja häufig abstrakt. Ich flyere ein paar Stunden. Viele Leute finden das nicht so cool und sagen, lass mich in Ruhe. Andere kommen dann später mit dem Flyer wieder und sagen, wow, das hat mich aufgeklärt und jetzt ich wusste das alles nicht. Und das sind dann diese schönen Momente, nicht? Und gerade beim Flyern, ich denke, wir haben das jetzt auch angefangen in der ganzen Schweiz, also Bern, Basel, Zürich wird regelmäßig geflyert, und diese Möglichkeit wird auch geboten mit der Unterstützung der VGS und anderen Organisationen, dass die Leute auf die Straße gehen. Und ich denke, das ist ja auch ein Beitrag, den man leisten kann, dass man sowas aufbaut, also dass dies diese Möglichkeiten auch geboten werden, dass die Leute sich engagieren können.
Genau, also das halte ich für ein extrem wichtiges Thema, dass man Leute, dass Leute anfangen, zum Beispiel Flyer-Teams aufzubauen. Wir haben jetzt, wie gesagt, in Zürich was am Laufen, Basel was am Laufen, Bern, glaube ich, auch. Also, und wenn man selber sowas starten kann, dann und andere Leute motivieren kann, die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten zu flyern, aber dann flyern gehen, dann hat man halt extrem viel bewirkt. Mhm. Unglaublich, wie viele Tiere man dann rettet.
Also was heißt das konkret, unglaublich viele Tiere? Kann man sich da, gibt es da Untersuchungen dazu?
Ja, also die Zahlen sind zurzeit noch sehr unsicher alle, aber Humane League in Amerika haben mal versucht auszurechnen, wie viele Tiere denn so Flyer retten. Und das Resultat war, für jede 100 Flyer werden 50 Tiere pro Jahr weniger konsumiert. Mhm. Das heißt, wenn man an einem Tag mehrere hundert Flyer verteilt, dann rettet man auch einige hundert Tiere. Und das jedes Jahr, wo man diesen Effekt dann hat, wie lange das andauert, weiß man leider noch nicht.
Okay.
Und jetzt haben wir Flyer-Teams gestartet, die regelmäßig in Basel flyern und in Zürich. Und ich kann allen Leuten sehr empfehlen, damit zu machen oder selber in ihrer Region eins zu starten. In Bern wird auch oft geflyert und diversen anderen Stellen auch.
Und eben, du hast gesagt, wer nicht so gern flyert, das ist ja nicht jeder Mann und jeder Frau Sache. Spenden zum Beispiel ist ja auch etwas, das relativ viel bewirken kann. Gibt es da auch Untersuchungen dazu, wie viel man da bewirken kann?
Ja, die gibt es. Allerdings sind die natürlich auch noch relativ unsicher. Aber damit wir ungefähr mal die Größenordnung sehen, Effective Animal Activism haben versucht, das zu berechnen, also was Spenden an die sogenannten Veg-Ads produzieren.
Ja, das musst du kurz erklären.
Ja.
Veg-Ads, das sind diese Werbeschaltungen.
Genau, wenn man eine Webseite macht mit einem Film, der über die Massentierhaltung aufklärt und Leute dazu auffordert, weniger Fleisch zu essen oder vegan zu werden und man dann lauter Werbung auf Facebook kauft, um Fleischessende dazu zu kriegen, auf diese Webseite zu
gehen. Ja, genau.
Sich das anzuschauen. Dann, also Humane League haben so sowas am Laufen und haben eine Umfrage gemacht und dann daraus versucht zu berechnen, wie viel weniger Tiere konsumiert wurden. Mhm. Dann gibt es noch Effective Animal Activism, die haben dann weiter damit gerechnet, um auch noch die Marktdynamik und so weiter mit einzubeziehen. Mhm. Und das sehr beeindruckende Resultat war, dass ein gespendeter Dollar an diese Veg-Ads über 3,5 Jahre Massentierhaltung verhindert.
Mhm.
Und das heißt, man kann wahrscheinlich extrem viel bewirken. Und man bewirkt natürlich so viel, extrem viel, weil man halt Leute Richtung Veganismus bewegt mit diesen Spenden, weil es investiert wird, um Leute Richtung Veganismus zu pushen.
Genau. Also was ist in der Schweiz ja auch im Aufbau mit www.tiere-essen.ch, wo diese Plattform aufgebaut werden soll, die genau das, wo man auch darauf linken kann und verschiedene Werbung dafür aufbaut, dass die Leute in kurzer Zeit sich aufklären können und sehen, wie das zu und her geht bei der Tierhaltung.
Genau, wir wollen die Veg-Ads hier in der Schweiz einführen, um maximalen Impact zu haben mit Spenden. Und weil Leute oft in der Schweiz der Meinung sind, dass alle diese Videos von wie schlecht es den Tieren geht, auf die Schweiz nicht zutreffen, weil hier alles so viel besser ist, arbeiten wir halt daran, einen Schweizer Film zu produzieren, der dann auf tiere-essen.ch publiziert werden wird und wir dann Werbung kaufen werden, um Leute dahin zu schicken.
Ja, das ist wirklich ein super Projekt, wo sich die VGS auch engagieren wird, weil wir auch gesehen haben, das bringt am meisten. Klar, es ist wichtig, eine Vegan Community zu haben, die Leute, die vegan leben, unter sich austauschen zu lassen, Möglichkeiten zu bieten für Leute, die bereits vegan sind, aber eben um neue Leute zu erreichen und die Leute über die Hintergründe aufzuklären, sind solche Projekte extrem wichtig und ich glaube, das ist auch dann effektives Veganismus fördern. Jetzt möchte ich doch noch eine kritische Frage stellen, und zwar eben, wir haben hier über Handlungen so auf der individuellen Ebene so Tipps gegeben. Wie sieht es vielleicht aus, wenn jemand sagt, ja, ich zahle zum Beispiel Steuern und ich weiß, meine Steuern werden für die Tierhaltung eingesetzt. Es gibt ganz viele große Organisationen und Firmen, die ungeheuer viel Macht haben, politisch, aber auch wirtschaftlich, die die Tierausbeutung einfach aufrechterhalten werden, die das so oder so tun werden. Und vielleicht, wenn ich jetzt hier auf der Straße stehe und ein paar Flyer verteile, dann lachen die sich ins Fäustchen und sagen, jetzt investieren wir halt wieder ein paar tausend Franken in ein neues Plakat, das dort steht, quasi 5 Meter weiter vorne, das über irgendwie Fleischkonsum verkaufen will. Wie gehen wir damit um? Also wie ist diese Effektivität in diesem Systemzusammenhang zu sehen?
Das System zu ändern, wenn man dadurch wirklich mehr Tiere rettet, ist natürlich ganz, ganz wichtiger Teil von effektivem Aktivismus. Mhm. Denn wenn man mit einer Systemänderung sehr viel erreichen kann, dann wäre es nicht effektiv, wenn man diese Möglichkeit nicht verfolgt. Was man jedoch meines Erachtens beachten sollte, ist, dass sich die verschiedenen Aktionsformen nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Also man kann Geld spenden und trotzdem noch versuchen, die Systemhebel zu betätigen. Oder man kann flyern gehen und so weiter und trotzdem noch versuchen, die Gesetze zu ändern. Und somit finde ich, dass man sollte jede Möglichkeit nehmen, um die bestmögliche Welt zu schaffen. Und die Frage lautet eigentlich nicht, fällt das jetzt unter die Kategorie Systemänderung oder nicht, sondern die Frage sollte einfach lauten, womit bewirke ich am meisten? Und manchmal ist es das System, die Systemänderung, und manchmal ist es das konkrete irgendwas Kleineres machen. Aber oft ist es einfach beides.
Okay. Ja, ich denke, wichtig wäre es, dass man sich über die Ziele einig ist. Also wenn wir Tiere retten wollen, Tierleid verhindern wollen, dann kann eine Strategie sein, eben innerhalb des Systems die Veränderung zu bewirken, die Denkweise zu bewirken, aber auch vielleicht gegen das System zu kämpfen und dort vielleicht an die Grenze der Legalität zu gehen und solche Methoden anzuwenden.
Ja, es ist wichtig zu verstehen, dass wir meistens alle das gleiche Ziel haben. Und wie wir es dann am besten erreichen, ist halt eine empirische Frage. Das heißt, es ist eine Frage, wo wir einfach uns die Daten anschauen sollten und offen sein sollten für wie wir dann wirklich konkret vorgehen. In manchen Situationen kann das halt das eine sein und in manchen anderen das andere. Wenn man das System wirklich ändern möchte, ist es auch komischerweise oft effektiver, am Teil des Systems zu sein, weil dann sitzt man an den großen Hebeln und kann wirklich viel ändern. Aber es gibt bestimmt Situationen, in denen es mehr bewirkt, wenn man ganz offensichtlich gegen das System kämpft.
Oder auch die Aufklärungsarbeit beispielsweise. Das ist ja häufig, in Amerika werden jetzt gerade Gesetze entwickelt, dass es quasi verboten wird, aufzuklären, also in die Tierhaltungsbetriebe hineinzugehen, ist schon strafbar, darüber zu berichten auch. Da werden drakonische Strafen ausgesprochen. Und das ist ja eine wirklich absolute Katastrophe. Also ja. Wenn das bei uns passieren würde, wäre wahrscheinlich der Aufschrei riesig. In Amerika ist der jetzt auch so. Aber dass man dort trotzdem, wir müssen ja, um das aufzuklären und aufzudecken, müssen wir an die Grenzen gehen und dort hineingehen und das aufzeigen. Das ist ja auch wichtig.
Definitiv. Also das ist extrem wichtig. Und so, solche Undercover-Berichte von Leuten, die das Tierleid da gesehen haben oder sogar gefilmt haben, sind absolut zentral und unersetzbar im Prinzip. Und es ist extrem wichtig, dass sowas weiter existieren darf. Es ist ziemlich schlimm, was gerade in Amerika da passiert.
Und häufig fragen wir uns auch, eben, will ich Teil des Systems sein? Wie sehr soll ich mich quasi anbiedern oder anpassen ans Umfeld? Will ich lieber auffallen? Als vegan lebender Mensch fällt man ja eigentlich automatisch auf, aber man kann das auf die eine oder andere Art tun. Was würdest du da empfehlen? Sich anpassen, damit man ernst genommen wird? Oder eben einfach sein Ding durchziehen und ja?
Ja, ich denke auch, das ist eine empirische Frage, womit man dann wirklich am meisten bewirkt. Und es kommt definitiv auf die Situation drauf an. Aber generell kann man schon sagen, dass die Forschung in dem Bereich relativ klar ist, dass man einfach ernster genommen wird, wenn man sich gepflegt präsentiert und etwas besser anzieht und so weiter. Ich habe das selber durchgemacht. Ich habe mich früher ganz anders angezogen als heute und hatte lange Haare und so weiter, aber habe mich dann angepasst und man merkt wirklich einen Unterschied, dass man viel ernster genommen wird und somit extrem viel mehr Tiere rettet.
Mhm. Und findest du auch, dass man sich persönlich zum Beispiel ein gewisses Wissen aneignen sollte und ja, damit man auch sattelfest ist in der Argumentation, das ist doch auch ein wichtiger Teil.
Ja, das Wissen ist sehr wichtig, glaube ich. Also es gibt viele Argumente, die eigentlich gar nicht so sattelfest sind für Veganismus. Und dann gibt es andere, die unglaublich stark sind und die eigentlich jede rationale Person überzeugen sollte. Und da ist es sehr gut, wenn man sich ein bisschen auskennt.
Ja, und was heißt das konkret?
Generell sollte man seine Argumente an die Zielgruppe anpassen und je nachdem, mit wem man spricht, verschiedene Schwerpunkte legen. Aber generell würde ich halt sagen, dass Tierethik zentral sein sollte, aber man kann dann unterstützend diverse Gesundheits- und Umweltargumente noch dazu benutzen. Allerdings ist die Grenze oft nicht so klar bei Umwelt- und Gesundheitsargumenten, aber bei Tierethik ist es halt sehr klar. Mhm. Das mit Zielgruppe anpassen ist eine generelle Regel, die eigentlich sehr oft unterschätzt wird. Also auch wenn man sich, wie man sich anzieht und wie man rüberkommt und so, sollte man anpassen, je nachdem, mit wem man gerade spricht. Mhm. Das heißt, wenn man einen guten Job hat, wo man viel verdient, dann sollte man sich vielleicht etwas besser anziehen, wenn man seinen Chef trifft. Aber wenn man mit der linksalternativen Community etwas macht, dann sollte man vielleicht nicht im Anzug erscheinen. Und je nachdem sollte man, zeigt die Forschung relativ klar, dass man sich anpassen sollte an die Umstände.
Genau, und das kann eben für der eine oder die andere vielleicht ein bisschen mühsam sein, weil ich habe meinen Stil und ich will so und das ist bequem für mich und das ist dann wieder eben so ein Stolperstein, den ich sehe. Entweder man ordnet das dann dem Ziel zu und sagt, ich mache jetzt das halt, weil das, vielleicht fühle ich mich dann nicht so wohl, aber ist ja eine kleine Sache eben, das ist so.
Genau, also früher war es mir sehr wichtig, dass ich in Metal-T-Shirts rumgehe zum Beispiel, aber heutzutage ist es mir halt wichtiger, dass ich Tiere rette. Mhm. Und es kann einem sehr schwer fallen, das zu ändern. Aber für viele Leute wäre es, glaube ich, eine relativ einfache Sache zu tun und würde eigentlich sehr viele Tiere retten.
Okay, cool. Ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich einiges abgedeckt an Hintergrundinformationen zur Effektivität, was es für einen individuell bedeutet, wo man sich am besten einsetzen kann, was das überhaupt heißt. Eben flyern oder auch spenden, was kann ich selbst tun, also wirklich konkrete Handlungsanleitungen. Ich finde das total spannend, total wichtig. Klar, dieser Podcast dient zum Beispiel auch dem Ziel, dass Leute, die bereits vegan leben, irgendwie sich weiter informieren können über vegane Angebote, auch merken, dass es da eine Vegan Community gibt oder dass es andere Veganer und Veganerinnen gibt, die gleich denken, um auch sie irgendwie in der Überzeugung zu bestätigen. Also es hat ganz viele, das ist ja ein bisschen das Schöne an diesem Podcast, er kann ganz viele Sachen, aber ich glaube, dieser ist ganz wichtig, weil eben er legt so ein bisschen den Kern für dem, was wir eigentlich bewirken wollen. Und wenn ihr das jetzt angehört habt und auch wirklich für euch sich da ein bisschen was tut und vielleicht auch eine Veränderung sich irgendwie anbahnen könnte, dann wäre das Ziel schon erreicht oder dass ihr auch da mitdenkt, oder? Das wäre schon schön.
Ja, das wäre super. Ich möchte noch gerne hinzufügen, die ganze Information, die hier präsentiert wurde, ist halt nur die Spitze des Eisberges und wir haben, es gibt so viel mehr über Effektivität und wie man mehr erreichen kann. Mhm. Und wir haben eine neue Organisation gestartet, die heißt Effective Altruism Switzerland und die Webseite ist www.effective-altruism.org. Und dort werden wir alle relevanten Infomaterialien für generelle Effektivität hinzufügen. Das ist eine Organisation, die versucht, effektiven Altruismus generell zu verbreiten, also nicht spezifistisch und somit für Tiere und für Menschen, aber da es darum geht, so viel Leid wie möglich zu verhindern, spielen die Tiere dann eine extrem, haben eine sehr hohe Priorität.
Super. Ja, ich denke, ich ende gerade mit einem Zitat von dieser Webseite, weil ich das hier relativ passend finde. Und ja, wir haben verschiedene Fragen aufgeworfen und dann steht eben auf dieser Website, diese Fragen zu beantworten ist schwierig. Sie zu adressieren wird nicht nur viel harte Arbeit und Wissenschaft in Anspruch nehmen, sondern, und viel wichtiger, die Fähigkeit herausfordern, die Denkweise verändern zu können in diesem Lernprozess. Und dies ist ungemein schwieriger und wahrscheinlich eines der schwierigsten Aufgaben, die sich ein Mensch überhaupt auferlegen kann. Also wir reden hier nicht von Peanuts, es geht wirklich um eine grundlegende Veränderung, einen Lernprozess, den jeder von uns durchmachen kann. Und es freut uns natürlich sehr, wenn noch mehr Leute sich diesen Gedanken widmen könnten. Ich hoffe, dass dieser Podcast Anstöße dazu gegeben hat und ich möchte dir herzlich danken, dass du dieses Thema hier so aufgebracht hast mit deinem Know-how und deinem Wissen. Und wenn es noch Fragen dazu gibt, stehst du sicher zur Verfügung.
Ja, falls es irgendwelche Fragen gibt, kann man mich unter jonas@vegan.ch kontaktieren oder einfach über Facebook. Mhm. Ich stehe gerne dazu zur Verfügung, alle möglichen Fragen zu beantworten.
Ja, und die Erfahrung zeigt ja, dass die Diskussionen dann erst losgehen und dass es dann auch erst spannend wird. Und ich hoffe, wir können zusammen, auch mit der Veganen Gesellschaft Schweiz und anderen Organisationen, das in Zukunft noch viel stärker einbringen in unsere Arbeit. Gut, das war's von diesem Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt vegan.ch, Podcast von der Veganen Gesellschaft Schweiz. Und von mir, vom Raffi, sage ich jetzt Tschüss.
Und von mir auch Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.